Die Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel.
Herzlich willkommen zurück bei der Sache mit der Liebe. Und wer letzte Folge reingehört hat, konnte sich vielleicht denken, dass wir nicht richtig fertig geworden sind und damit auch nicht ganz zufrieden waren. Und deswegen haben wir uns die liebe Katja Saalfrank jetzt einfach nochmal eingeladen, denn es sind so viele offene Themen geblieben und so viele Dinge, die uns interessieren, in Verbindung mit Kindern, Elternschaft, Beziehung, Liebe. Deswegen nehmen wir das heute mal, die Sache mit den Kindern und der Familie. Herzlich willkommen nochmal an dich, liebe Katja.
Dankeschön. Ja, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Danke. So, dann lass uns keine Zeit verlieren. Wir gehen gleich rein. Ich hab Bock.
Ja, ich würde sagen, nachdem ich jetzt schon fast wieder in die Pubertät gehen wollte, obwohl ich eigentlich ja in einer anderen Phase stecke, gebe ich Christian die Bühne für seine sehr wohl überlegten Fragen.
Ja, wir haben das letzte Mal gesagt, Kritik haben wir noch nicht angesprochen, schwierige Situationen, Diagnosen und so weiter. Da hattest du angedeutet, dass du Erfahrungen hast, ja, mit deinen Klienten.
Nun ist es ja so, ich muss ohnehin meinen Paaren immer beibringen, dass Kritik uns Menschen zum Feind macht. Vor mir sitzen dann Betriebswirte, die im Marketing unterwegs sind und die wissen das aus ihren Marketingschulen, dass sie niemand kritisieren dürfen im beruflichen Kontext, weil Kritik macht uns Menschen zum Feind. Und da muss ich dem beibringen, dass es in Partnerschaften auch so ist. Und dann, wenn es schlimm läuft, müssen wir auch noch dazu übergehen, was machen sie eigentlich mit ihren Kindern? Und da kommt tatsächlich dann, dass die Frau sagt, einer der dringendsten Wünsche, den ich habe, ist, er soll unseren Sohn nicht mehr kritisieren. Er kritisiert ihn unablässig. Deshalb wollte ich damit anfangen.
Okay, und was ist da genau deine Frage?
Was macht Kritik mit Menschen, Katja?
Ja, was macht Kritik mit Menschen? Ich bin ja gerne präzise mit Worten. Für mich wäre jetzt erst nochmal wichtig, wenn du mit Eltern über oder mit Paaren darüber sprichst und ihr sozusagen auf der Paarebene ja auf das Thema Kritik reingeht. Was ist denn für euch Kritik? Also wie würdet ihr das umschreiben? Habt ihr einen Beispielsatz? Also sind das dann einfach Du-Botschaften oder ist das eine Kritik daran, wie jemand mitarbeitet, zusammenarbeitet? Also wo liegen da, wo? Weil die Frage ist ja, wie konstruktiv ist das, mit welchem Ziel gibt man Rückmeldungen? Ne? Also es geht ja schon gerade auch bei Paaren irgendwie darum, wie ist unser Beziehungstanz? Wie tanzen wir miteinander? Und wenn mir jemand ständig auf den Fuß tritt, dann wäre es ja auch gut, ihm zu sagen, aua. So, und wie kann ich ihm jetzt sagen, aua, das tut weh, kannst du vielleicht deinen Fuß oder können wir nochmal gucken, wie wir die Schritte setzen, sodass wir vielleicht nicht ständig die Füße übereinander haben. Also das ist ja auch eine Form von Kritik, aber wahrscheinlich nicht die Art und Weise der Kritik, die du meinst. Also so, ich finde es gar nicht so einfach das oder so greifbar, deswegen frage ich nochmal so nach.
Ja. Nein, da geht es schon definitiv darum, dem anderen klarzumachen, ich bin im Recht, sieh das doch endlich ein. Warum bist du nur so komisch? Warum siehst du die Dinge nur anders? Sondern es geht um wirklich den anderen ganz grundsätzlich dafür zu kritisieren, dass er so ist, wie er ist. Und das funktioniert natürlich in Beziehungen nur sehr bedingt. Wir setzen uns nicht für Wünsche und Bedürfnisse ein, wir sagen nicht aua, sondern wir sagen, bist du aber blöd, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Das ist das, was die Paare dann, wenn sie sich richtig aufregen, schaffen, zu sagen, zueinander auch.
Also das heißt, es geht eher um Recht und Unrecht. Das heißt, der eine fühlt sich, also eigentlich fühlen sich beide wahrscheinlich nicht gesehen. Und in diesem Nicht-Gesehen-Werden passiert dann in der Dynamik etwas, nämlich dass man sehr maßgeblich und sehr persönlich wird, indem man dann den anderen kritisiert beziehungsweise auch abwertet, das Verhalten abwertet und ihm sagt, so wie du bist, bist du nicht okay. Also es hat nichts Verbindendes, ne, sondern es hat nur etwas Abwertendes. Etwas, was eigentlich Distanz schafft. So verstehe ich dich.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Okay.
Und ich vermute mal, wenn so eine Frau auch sagt, das ist mein größter Wunsch, dass der Mann das Kind nicht mehr kritisiert, vermute ich auch noch so eine Prise Impulsivität vielleicht dabei. Also so eine Emotionalität, die, also nicht nur so ein...
Ich versuch's mal mit einem Beispiel, ja?
Ja, bitte.
Also der 13-Jährige, ja? Fährt mit dem Fahrrad. Und 13-Jährige müssen ja jetzt lernen, freihändig zu fahren und dabei noch ihre Mails zu checken. Nein, das macht man ja nicht mehr. Man guckt auf den Messenger-Dienst, was reinkommt. Nun fährt er dabei dummerweise eben freihändig von Poller. Und ruft jetzt zu Hause an. Die Mutter möchte ihn am liebsten abholen und ins Krankenhaus bringen, aber der Vater ist auf 180 und holt ihn ab und versorgt sein Kind jetzt mit einer heftigen Prise Wut. Und erklärt ihm, dass das ja unmöglich ist, was er gemacht hat. Das mit dem Smartphone habe ich jetzt dazu erfunden, weil ich mir nicht anders erklären konnte, wer das geschafft hat mit dem Poller. Und weil ich jetzt so viele 13-Jährige auf Fahrrädern sehe hier im Park, die versuchen, dabei noch ihr Smartphone zu managen. Und dann sitzt diese Frau da und sagt, ja, ich würde mir so wünschen, wenn ich das schaffe, dass mein Mann aufhört mit der Kritik und der Junge muss ins Krankenhaus, er muss genäht werden, ja, okay. Aber hilft das weiter, ihm jetzt klarzumachen, dass er da wohl einen Fehler gemacht hat? Das weiß der doch auch. Der ist doch nicht doof. Braucht er das jetzt wirklich? Braucht er jetzt von seinem Vater so einen Sack voll Härte? Gut, dein Wort wäre jetzt Härte. Gar nicht Kritik, sondern Härte.
Nee, meins wäre tatsächlich Härte, ja. Also ich spreche ganz viel darüber, dass wir Erwachsenen im Stress hart werden. Also wir werden hart, weil wir ein gestresstes Nervensystem haben und können nicht mehr weich und nicht mehr im Perspektivwechsel sein. Das ist ja das, was sich die Mutter eigentlich wünscht, nämlich dass der Vater im Perspektivwechsel ist und sozusagen spürt, da ist meinem Kind etwas passiert. Ne? Du sagst, das ist ja jetzt auch nicht banal. Ja, also ich finde, wenn man sich jetzt noch nicht mal erklären kann, wie der Unfall zustande kam, wäre ja dann auch eher meine nächste Frage, nachdem ich das Kind versorgt habe, Mensch, wie konnte dir das denn passieren? Das ist ja auch schrecklich, weil das ja ihn vielleicht auch betrifft. Ja, also wie konnte das passieren? Man verliert die Kontrolle über ein Fahrrad, man fährt irgendwo gegen. Ein Unfall zu haben ist ja ein Trauma. Also ob es dann ein Trauma wird, ist dann die Frage, ja, aber es ist erstmal was Traumatisches, weil man fährt und auf einmal verliert man Sicherheit. Ne? Man stürzt und man kann sozusagen sich nicht abfangen. Etwas passiert sehr, sehr schnell, sehr unvorhergesehen und kommt einem sehr schnell, sehr nah. Ja, das heißt, ein Unfall ist erstmal sozusagen etwas, was sozusagen einfällt in meine Sicherheit. Und da erste Hilfe zu leisten, das kennen wir ja auch. Also wenn wir mit dem Fahrrad stürzen, dann sind wir sehr dankbar, wenn jemand irgendwie kommt und sagt, Frau Saarfrank sind gestürzt, der Krankenwagen kommt, bitte bleiben Sie liegen. Wir wissen nicht genau, was mit Ihrem Rücken ist, aber es ist für Sie gesorgt. Ihren Hund habe ich da an die Seite gesetzt. So, ne? Also wir kriegen Orientierung, damit wir wieder uns ein Stück beruhigen, weil unser System ist ganz hochgefahren. Und das heißt, wir brauchen eine Sachlichkeit, wir brauchen aber auch jemanden, der einfühlsam ist mit uns, ja, der sozusagen nach uns guckt, der Fürsorge betreibt. Und der Vater scheint offensichtlich in Stress zu geraten. Emotional. Ich bewerte das jetzt gar nicht als gut oder schlecht, sondern das ist die Dynamik, die ich dahinter spüre, ist, dass er in Stress gerät und dass sozusagen die Angst, die er unter Umständen um das Kind hat, für ihn zu einem Stress wird, der dann ihn rauskatapultiert aus dem Perspektivwechsel, aus der Einfühlung und rein in was Hartes. Ja, wie konnte das passieren? Ich überspitze jetzt mal, du Idiot, warum hast du das gemacht? Also es gipfelt sozusagen in Vorwürfen, ja, die, wie du ja richtig sagst, gar nicht helfen, im Gegenteil den anderen klein machen, demütigen, alleine zurücklassen. Ja, aber eigentlich ist es, wenn man genau hinguckt, eine Stressbewältigungsstrategie, die nicht konstruktiv jetzt ist für die Situation heute, die aber unter Umständen früher für ihn als Kind eine Situation, also eine Strategie war, die geholfen hat. Ja.
Ich muss jetzt so lachen, du kennst meinen Klienten, glaube ich.
Okay, ja. Ich kenne auf jeden Fall Dynamiken, ja.
Also ich bin ja der Meinung, dass das bestimmt auch ganz viel übernommen wird einfach, oder? Also der eigene Vater hat so reagiert und wenn ich das nicht hinterfragt, nicht reflektiert habe, keine Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, so wie wir drei, dann übernehme ich das. Und dann springt ja mein eigenes inneres Kind an, was in dem Moment, oder meine Erinnerung von damals, und die fällt dann Autopilot, oder? Oder würdest du sagen, das hat damit eigentlich eher nichts zu tun?
Naja, also es ist nicht ganz so eins zu eins im Spiegel. Mhm. Es ist nicht so, dass ich es übernehme, aber es wirkt so. Mhm. Also es ist sozusagen eine ähnliche Strategie, die ich dann als Erwachsener habe, wie etwas, was ich als Kind bei meinem Vater unter Umständen erlebt habe. Und gleichzeitig ist aber das, was mir als Kind passiert ist, wenn ich einen cholerischen Vater habe, wenn ich jemanden habe, der nicht einfühlsam ist, dann ich komme ja auf die Welt verbunden mit meinem Körper, verbunden mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen. Ich brauche aber jemanden, der mich damit weiter in Verbindung hält und bringt, der mir Worte dafür gibt, der das verknüpft. Und wenn ich aber einen cholerischen Vater habe und ich fange an zu weinen und der sagt, stell dich nicht so an, was hast du da gemacht, du hast was fallen lassen, du Idiot, so, dann ist das so schmerzhaft für mich, diese Gefühle zu fühlen, dass ich innerlich runterfahre. Also ich habe nicht mehr so die Verbindung zu meinem emotionalen, ich sage immer zur emotionalen Landkarte und zu meinen Gefühlen, zu Schmerz, zu Angst, zu Wut, zu Trauer, zu Wut vielleicht noch am ehesten, weil das so eine aktive, energetische, ne, aber Schmerz, Trauer, Angst, ja, das schaltet dich so ein bisschen ab. Und auch Einfühlung liegt mit auf dieser Landkarte drauf. Und irgendwann merke ich das, also ich registriere das nicht mehr als Demütigung. Ich höre das gar nicht mehr, wenn der schreit. Ich nehme das gar nicht mehr. Das ist dann so dieses hier rein, da raus. Und als Erwachsener sage ich dann unter Umständen, mir hat's auch nichts geschadet, weil ich hart geworden bin und weil ich diesen Mechanismus innerlich früh einstellen musste, dass wenn Gefühle kommen, ich die nicht fühlen darf. Und heute könnte ich ja nur mitfühlen, was mein Sohn fühlt, wenn ich den Schmerz meines Sohnes, den er hat auf dem Fahrrad oder die Angst, die er hat, wenn ich die bei mir mitfühle, also auf meinem System muss ich die ja fühlen. Das heißt ja mitfühlen. Es wird in mir aktiv. Aber wenn ich in mir das gar nicht richtig fühlen konnte und ich jetzt aber heute hinfühle, dann kommt es, wie du sagst, dann kommt es doppelt und dreifach. Dann spüre ich eben nicht nur den Schmerz des Kindes, sondern ich spüre eben auch meinen Schmerz mit. Ja, und ich kann das auch unter Umständen gar nicht mehr sortieren. Ja, und dann vermischt sich etwas. Und jetzt hier bei dem Vater haben wir eben ganz klar, ne, der kommt da gar nicht ran. Für den ist das einfach, da ist, also jetzt zumindest in der Situation, die Christian beschrieben hat, ne, ist der einfach in der Härte. Ja, und da wird die Frau wahrscheinlich, also das Erste, was ich der Frau sagen würde, ist, es ist nicht ihre Aufgabe, da sozusagen den Mann so hinzubekommen, dass er nicht mehr kritisiert, sondern das kann der Mann nur selbst. Und das heißt, die Frage wäre, wie geht's denn dem Vater, wenn er sieht, wie sein Sohn genäht wird, wie er verletzt wird, also oder verletzt ist. Und wie kann man, also es geht dann eigentlich darum, die erwachsene Person wieder mehr in die Einfühlung zu bekommen.
Und gleichzeitig zeigt sich da, würde ich sagen, tatsächlich, was das mit der Paarbeziehung, wo wir ja eigentlich die ganze Zeit drauf hinaus wollen, auch zu tun hat. Denn wenn eine Frau sowas erlebt, dann wünscht sie sich das für ihr Kind, aber natürlich auch für sich selbst, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Denn wenn sie bei ihrem Sohn, Tochter, was auch immer, immer diese Erfahrung macht, mein Partner kann nicht mitfühlen, dann nehme ich mal an, dass sie auch in der Beziehung die Erfahrung häufiger macht, wenn sie ein Thema hat, wenn sie Emotionen hat, dass sie dann nicht wirklich begleitet wird oder auf offene Ohren stößt.
Was müssten wir jetzt Christian fragen? Ja.
Ja, ja, ich darf jetzt nicht zu viel erzählen. Ich war schon so indiskret mit dem Poller. Das ist gerade aus der Beratung.
Ich dachte, du sprichst gewesen. Von dir selbst und deswegen meinst du, du kannst
nicht. Nein. Ah, okay. Nein, es war gerade in der Beratung dieser Geschichte mit dem Poller. Und Ja, das ging mir wirklich sehr nahe. Ich habe mich dann tatsächlich auch selber gesehen, denke, aber wie würde ich mich denn fühlen, wenn mein Vater kommt und mir erzählt, was für ein Idiot ich bin? Das weiß ich selber, dass ich vor dem Poller gefahren bin und ich habe schäme mich vielleicht dafür oder habe auch sicherlich das, was du erzählt hast, Katja, ne, tut mir weh und ich muss ins Krankenhaus. Das ist alles keine Kleinigkeiten für einen jungen Menschen, dass der freihändig fahren gescheitert ist, ist ja schlimm genug. Das muss man nicht noch, also er selber muss lernen, jetzt Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und dabei hilft diese Kritik oder wie du gesagt hast, die Härte, Katja, überhaupt und gar nicht.
Nee.
Aber das Problem ist eben tatsächlich, dass diese beiden Eltern in dem Moment, wo das alles passiert, die bewegen sich ja nicht auf zwei Ländern oder auf zwei Inseln. Die bewegen sich auf zwei Planeten. Die sind so weit voneinander entfernt. Die Frau weiß schon in dem Moment, wo ihr Mann aus dem Haus rennt, wutschnaubend, was er tun wird und ist völlig am Boden zerstört, weil sie möchte am liebsten jetzt hinfahren, weil sie weiß, wie sie würde es ja ganz anders machen.
Sie möchte
und das
ihren,
ist ein Spaltbild.
Ihren Sohn schützen.
Sie möchte einfach das Angemessene tun, würde ich jetzt dazu sagen.
Naja, aber sie schützt ja, also ich meine, was heißt, das klingt ja schon so, als ob eben die Mutter das Gefühl hat, der Vater ist nicht ein adäquater Begleiter in der Situation und er rennt wutschnaubend raus und sie schützt, sie müsste eigentlich ihr Kind schützen. Und ist verzweifelt, weil sie nicht schneller ist als der Vater. Ja?
Nein, sie weiß, dass sie gar keine Chance hat. Das wird er jetzt durchsetzen und wird sich da engagieren.
Also für mich ist in solchen Dynamiken bei Paaren immer die Frage, warum suchen sich die Frauen solche Männer? Und wenn man da mal ernsthaft das hinterfragt, dann sind meistens eben auch Beziehungserfahrungen vorhanden, dass eben eine bestimmte Härte auch mit einer bestimmten Klarheit oder einer bestimmten Führung irgendwie verbunden ist. Und dieses cholerische, ich sage das jetzt mal ohne jetzt, das hat ja mit deinen Klienten jetzt nichts zu tun, aber dass eben die Beziehungsatmosphäre, die Frauen sich dann suchen oder Partner sich dann suchen, dass die eben etwas mit einem Zuhausegefühl zu tun haben, was aber natürlich gar nicht schützend ist, was gar nicht nährend ist, sondern was eben nur sich nach Zuhause anfühlt, weil man es aus der Kindheit kennt. Aber eben, ja, das ist dann die einzige Sicherheit, die man irgendwie kennt. Und deswegen gerät man dann in solche Beziehungen rein und dann heute ist man erwachsen und dann eben auch sich zu entscheiden und zu gucken, wie weit geht man denn da heute mit, weil als Kinder konnten wir ja uns der Atmosphäre nicht entziehen. Es ist ja ganz klar, wir waren abhängig, ne? Und wir waren davon auch abhängig, dass unsere Eltern mit uns das alles gestalten, aber heute sind wir erwachsen und wir haben uns das freiwillig ausgesucht und dann steht man unter Umständen eben dann auch und zwar nicht wegen des Kindes. Das finde ich nochmal super wichtig zu sagen. Man steht nicht das Kind ist lediglich der Anlass, dass man sozusagen an so einer Stelle steht. Die Frage ist, wie weit gehe ich mit? Was für einen Partner möchte ich haben? Wie möchte ich Partnerschaft leben? Das ist eigentlich eher die Frage. Ne, weil Anna hat es gesagt, eben, es geht ja nicht nur um den Umgang mit dem Kind, sondern vermutlich wird sich das auch in irgendeiner Form in der Paarbeziehung zeigen. Und ich finde wichtig, dass wir die Verantwortlichkeit nicht verschieben und jetzt nicht sagen, ja, das Kind ist jetzt leider 13 und jetzt sind die sich uneinig und jetzt müssen die sich leider trennen, weil das Kind jetzt gerade so schwierig ist oder weil sie da keinen Weg finden. Ne? Sondern das Thema liegt dann schon lange in der Paarbeziehung und das Kind ist vielleicht der Anlass, aber nicht der Grund, weshalb man dann auseinander geht.
Außer eben, um ein Kind zu schützen. Ne? Dann wäre das schon, wenn man jetzt merkt, da würde ich sagen, das geht ein bisschen zu weit, dann ist es meine Aufgabe, damit mein Kind nicht die gleiche traumatische Erfahrung
macht. Genau, dann ist es aber auch nicht das Kind, sondern dann, also ich meine, wenn etwas für mein Kind nicht gut ist, ist es für mich auch nicht gut.
Nee. Ja, ich glaube, das kann man wirklich tatsächlich schwer trennen. Also, dass das ein Mann ist, der sich so oder so verhält, nur in die eine oder andere Richtung. Ja, und das wiederum bringt mich nochmal zu einer Frage, die ich in der letzten Folge schon hatte. Wie man also mit Pubertät oder beziehungsweise bis zur Pubertät sich miteinander und zu seinem Kind verhält. Kann das dann tatsächlich eigentlich, ne, weil man sagt ja so, oh, die Pubertät wird auf jeden Fall schlimm. So, das ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz, dass es irgendwie das passiert, dann das ist also nichts, was vom Himmel fällt, wenn ich dich richtig verstehe, oder wenn ich mir das so, wenn ich das richtig interpretiert habe, dass man schon auch als Paar gemeinsam darauf hinarbeiten kann, dass diese Loslösung, die ja auch wichtig ist, aber die, dass die auch sanft passieren darf, ohne dass es jeden Tag die Türen knallen und irgendwie
und das ganz schwierig ist, ja, ja.
Und vor allen Dingen, was ich ja erreichen will, ist, dass die beiden, die da erziehen oder die Kinder begleiten, jetzt beim Erwachsenwerden, dass die an einem Strang ziehen. Mhm. Das ist mir so wichtig. Das ist für die Paarbeziehung so wichtig. Sie müssen nicht, nicht immer zu 100% einer Überzeugung sein, aber wenn sie zu weit auseinander liegen in den Fragen, die da aufkommen, dann wird es eben schwierig. Ja, und viele haben sich, das hast du natürlich sehr schön beschrieben, Katja, haben sich zu wenig Gedanken gemacht darum, mit wem setze ich ein Kind in die Welt und mit wem lasse ich es lieber sein. Das ist so, das erleben wir pausenlos, dass sie sich wenig überlegen.
Das erleben wir ja bei uns auch, aber gut.
Ja.
Ja.
Weil das ist, wenn wir Eltern werden, dann müssen wir uns einigen. Das müssen wir ja auch, wenn wir dann uns trennen, müssen wir uns immer noch einig sein und einig werden in vielen Fragen. Aber dieses sich einigen, das ist eben der Punkt. Das ist dann unglaublich wichtig, damit es eben die Beziehung nicht so massiv unter Druck setzt. Und wenn das im ganzen Vorfeld nicht passiert ist, dann kann das in der Pubertät schon recht heftig werden. Ich versuche ja auch die Logik nachzuvollziehen, weshalb ich unablässig bei meinen Schaubildern diese 13 dahinschreiben muss. Warum 13, das 13. Lebensjahr für viele Kinder, vor mir sitzen ja dann erwachsene Kinder sozusagen, die jetzt berichten von ihrer Kindheit. Und warum ich da unablässig 13, 13, 13 hinschreibe, als ein magisches Alter, in dem so eine drastische Veränderung stattgefunden hat.
Auf der Paarebene meinst du? Auf der Paarebene dann stattfindet?
Nein, auf der Beziehungsebene zwischen dem Kind und seinen Eltern.
Okay.
Und sehr oft wirkt sich das dann eben massiv aus auf die Partnerschaft. Ja, das ist das, was ich halt immer wieder sehe.
Also Anna, du hast ja jetzt nochmal gefragt, muss denn Pubertät zwangsläufig schwierig sein? Oder gibt es etwas, was man irgendwie vorher schon tun kann, damit es eben nicht so schwierig ist? Und ich glaube, wir können unterscheiden einmal in die Phase an sich, was sozusagen entwicklungspsychologisch in dieser Phase stattfindet, ist, wir wissen das, das ist die Loslösung. Also man sagt dann auch manchmal so die zweite Autonomiephase. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Dinge, die emotional, kognitiv, sozial, seelisch und so weiter passieren. Ja, und es gibt sehr viele Fragen, mit denen Kinder und Jugendliche um dieses Alter herum konfrontiert sind. Also die Frage nach dem Selbstbild, nach dem, wer will ich sein, in welcher Gruppe gehöre ich an, welcher Gruppe möchte ich angehören. Also es findet eine starke Werteentwicklung statt. Es findet auch eine starke Orientierung eben an der Peer Group statt. Es finden ganz viele Prozesse im Gehirn statt. Ja, also etwas, was schon mal ganz gut funktioniert hat, nämlich Folgen meines Handelns abzusehen. Das funktioniert eigentlich ganz gut so in der Grundschulzeit bis so eben genau 11, 12, 13. Und dann passiert ein Umbau im Gehirn. Und dann ist es so, dass sozusagen der präfrontale Kortex noch nicht voll einsatzbereit ist, der eben für Vernunft zuständig ist, sondern da, wo die Gefühle sind, die Amygdala, die sortiert erstmal noch. Und das heißt, dass die Jugendlichen noch mal sehr impulsgetrieben oft reagieren und wenig auf die Konsequenzen, auf die direkten Handlungen gucken. Und das muss man einfach wissen. Und ich sag mal, für diese ganze Phase, also es gibt noch einen wichtigen Punkt auf der Bindungsebene, das habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, ist, dass die emotionale Abhängigkeit, die entfällt langsam. Also das heißt, die Kinder sind nicht mehr emotional so sehr abhängig von uns, sondern streben im Grunde raus in die Welt, in andere Beziehungen und suchen dort die gleiche Qualität der Beziehung, die sie bei uns als Eltern gesucht haben. Aber das heißt nicht, dass sie uns nicht mehr zuhören. Das heißt nicht, dass wir keinen Einfluss mehr haben. Aber das heißt, dass sie eben vor allen Dingen noch wirtschaftlich abhängig sind von uns, aber emotional nicht mehr so stark. Es ist ihnen nicht mehr so wichtig. Und das nimmt auch weiter ab, eben dann bis so 20, bis dann sich die Beziehung wieder wandelt und die Kinder sozusagen als echte Lebensmenschen wieder in unser Leben kommen und wir natürlich biologisch weiterhin Eltern sind und es sind unsere Kinder und trotzdem ist sozusagen dann losgelöst von der Verantwortung, die ich ja vorher als Mutter, als Vater habe, sind die Kinder eigenständig geworden und die Beziehung ist eine ganz andere. Und dadurch, dass das entfällt, brauchen wir eben eine tragfähige Beziehung und die können wir gestalten im Säuglingsalter, im Kleinkindalter, in der Wackelzahnpubertät, immer eben in diesem, ja, in diesem Wertekompass von Verantwortung, Achtsamkeit, Wertschätzung, Vertrauen miteinander und in einer Form von Dialog, der lösungsoffen ist. Und wenn ich diese Achtsamkeit habe statt Strafen, wenn ich Wertschätzung habe statt Abwertung, ja, dann lebe ich eine bestimmte Beziehungskultur, die eben bestimmte Wurzeln hat, die dann tragfähig sind für all diese Wahnsinnsthemen, die dann in der Pubertät kommen. Das heißt nicht, dass dann es keine Themen gibt, aber ich komme nicht in ein Machtgerangel rein und es geht nicht mehr nur ums Kämpfen und es geht nicht ständig um Eskalation, sondern es geht auch dann darum, dass ich als Mutter, als Vater mich verabschieden darf von der Phase, dass ich auch in einen Trauerprozess gehe, dass ich mit den Kindern überlege, wenn du zu der Party willst, wenn du in den Club gehst, wie kommst du nach Hause? Wann fahre ich um 4 Uhr nachts noch durch Berlin und wann muss ich eben auch vertrauen, dass mein Kind woanders übernachtet? Wo übernachtet es dann? Also es ist dann sozusagen wirklich eine, wir brauchen dann das Vertrauen, dass unsere Kinder uns reinlassen in ihre Welt. Und wenn wir uns vorher eben sehr machtvoll verhalten haben und die Kinder die Erfahrung gemacht haben, dass sich das nicht gut anfühlt, wenn wir in ihrer Welt sind, dann ist es schwierig. Dann werden die Kinder uns auch dann nicht reinlassen. Ja, und deswegen ist es eben schon wichtig, vorher auch auf die Beziehungsqualität zu gucken. Und mal abgesehen davon ist es auch viel einfacher, also nicht zu kämpfen, einen Schritt zurückzugehen, sich zuzuhören. Das macht, kann richtig Freude machen, Familie zu haben. Ja, ich nur mal kurz sagen, auch bei aller Anstrengung.
Ja, ja, eben. Finde ich auch, finde ich auch. Ich habe hier noch ein Thema stehen, das haben wir ja nur ganz kurz beim letzten Mal angesprochen. Hilfe, mein Kind ist schwierig. Das ist ja das, was heute haben ja alle Eltern sehr schwierige Kinder, wie wir alle wissen. Die sind nicht mehr so pflegeleicht wie früher und die haben auch alle Diagnosen. Ich karikiere das jetzt ein bisschen, aber es ist tatsächlich so, dass es kaum noch einen Jungen gibt, der von dem mir nicht erzählt wird, dass er ADHS hat, mindestens. Also Hilfe, mein Kind ist schwierig. Ich habe da ja deinen Podcast ein paar Mal gehört. Wir erwähnen ihn gerne nochmal. Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. Und da kommt ja am Schluss immer fast, oder eigentlich immer, ne?
Immer,
der Satz,
ja.
Der Satz heißt dann:
Es gibt keine schwierigen Kinder, es gibt nur schwierige Situationen. Genau.
Ja.
Genau. Genau, das ist ein, also meine ganz gesamte Arbeit besteht im Grunde aus einem Perspektivwechsel. Also weil wir ja die Welt ganz häufig wahrnehmen, unreflektiert sozusagen aus der Erwartung, wie wir die Welt sehen. Und wenn wir einen Perspektivwechsel haben und nochmal uns vorstellen, es gibt im Grunde keine schwierigen Kinder, sondern ich nehme mein Kind als schwierig wahr, dann ist das eine schwierige Situation. Und als schwieriges Kind in einer so komplexen Gesellschaft groß zu werden, ist auch, also macht auch was mit Kindern. Deswegen versuche ich auch immer verantwortlich, also ich möchte gerne, dass wir Verantwortung übernehmen für das, was wir empfinden. Und wenn ich etwas als schwierig empfinde, dann kann das nur die Situation sein und nicht das Kind. Ja, weil Menschen per se sind nicht schwierig. Okay, Erwachsene vielleicht schon, aber Kinder nicht.
Das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt.
Ja, ja, genau. Aber ja, also ich gebe dir recht, ich habe eine große Beraterausbildung und da haben wir gerade das zweite Praxiswochenende in Berlin gemacht und da reden wir nur über Diagnosen. Also da besprechen wir Autismus, da besprechen wir ADHS, da sprechen wir über Ängstlichkeit, über Angststörungen, wir sprechen über Zwänge, über Ticks und sprechen darüber, dass es so wenig hilfreich ist, dass wir uns diese Diagnosekriterien aus dem ICD-10 angucken oder ICD-11 jetzt mittlerweile, sondern dass wir versuchen, das Ganze bindungs- und beziehungsorientiert uns anzugucken. Also zu schauen, welche Symptome sehe ich. Symptome ist das, was ich im Außen sehen kann. Also was ich sozusagen auf der Eisbergspitze über dem Wasser sehe, ist zum Beispiel ein Kind, was sich nicht konzentrieren kann, was ständig getrieben scheint, was Impulsdurchbrüche hat. Ja, und jetzt kann ich sagen, okay, ich sehe dieses Verhalten und ich ordne dieses Verhalten ein und ich mache vielleicht auch eine Diagnose und vielleicht kommt ADHS raus oder auch nicht, keine Ahnung. Für mich ist das gar nicht so relevant für meine Arbeit, denn das, was ich jetzt feststelle, ist, dass es eigentlich ein wertvolles Signal ist für das, was im Inneren des Kindes stattfindet, nämlich ein Gefühl und Bedürfnisse. Ja, und was wir feststellen, also wenn ein Kind sich nicht konzentrieren kann, getrieben ist, Impulsdurchbrüche hat, dann ist das Symptom und das, was im Inneren stattfindet, eine hohe Unruhe im Körper. Und jetzt können wir natürlich sagen, okay, das ist ADHS und was machen wir jetzt? Für mich ist es so, dass ich dann mit den Eltern überlege, wo könnte denn die Unruhe herkommen? Wo im Leben des Kindes, wenn wir im Perspektivwechsel mal in die Schuhe des Kindes steigen, in das Herz, in den Körper des Kindes gehen, wo könnte denn das Kind beunruhigt sein? Und in ganz vielen Fällen, und dabei geht es mir jetzt gar nicht darum, gibt es ADHS oder nicht, das war ja auch mal so eine Welle, wo es mal diese Frage gab, das ist für mich gar nicht so relevant, sondern ich arbeite mit Eltern, wo die Kinder eben auch teilweise Medikamente bekommen, ich arbeite aber auch mit Eltern, die sich das fragen, braucht mein Kind eigentlich eine Diagnose, braucht es vielleicht auch Medikamente? Und ich arbeite aber eben mit dem, was die Eltern mir beschreiben. Und in eigentlich allen Fällen, wo wir dann überlegen, wo im Leben des Kindes sind denn Gründe dafür, dass das Kind sich beunruhigt, finden wir so viele Situationen. Also ist vielleicht Anna ein Geschwisterkind gekommen gerade? Ja, das kann ganz viel Unruhe machen eben, ja. Bin ich noch wichtig und wertvoll? Woran merke ich, dass ich wichtig und wertvoll bin? Ja, wenn ich da ständig auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie wertvoll bin ich, suche und dann im Außen diese Antwort vielleicht nicht gut interpretieren kann oder die nicht kommt, dann verstärkt sich eine Unruhe, ja. So, oder habe ich gerade einen Schuleintritt gehabt und merke ich Kritik in der Schule mit einem Ampelsystem zum Beispiel. Ja, also Kritik ist etwas, du hast das vorhin gefragt, wir haben es gar nicht weitergemacht. Was macht es mit Kindern? Das macht unruhig. Kritik macht unruhig, weil es sozusagen einen im innersten Kern trifft. Ich bin nicht okay, so wie ich bin. Ich soll mich anpassen, aber ich kann nicht. Ja, und die Kinder kommen auf die Welt und wollen sich ja anpassen. Die wollen ja, also die sind ja hochkooperativ schon von der Evolution her so gemacht, weil sonst würden sie gar nicht überleben. Ja, also die Bindungstheorie sagt uns das. Das heißt, wir können wirklich sehr differenziert und sehr präzise gucken, wo ist es denn für die Kinder gerade schwierig? Was könnte sie beunruhigen? Und wo können wir Ruhe ins System reinbringen? Und das ist dann im Grunde meine Arbeit, mit den Eltern erstmal eine Perspektive zu finden, wo es nicht um Pathologie geht oder wo es darum geht, Verantwortung an irgendwas abzugeben, sondern zu überlegen, okay, was kann ich tun? Was kann ich an der Atmosphäre ändern? Was kann ich am Ablauf ändern? Wie kann ich mein Kind besser verstehen? Und dann aus diesem Verstehen auch nochmal meine Begleitung anpassen an das, was das Kind jetzt gerade braucht, an Ruhe, an weniger Druck, an Fürsorge, an Unterstützung, an Nähe, an Bestärkung, an Freude. Ja, und ich sage immer zu den Eltern, es klingt so komisch, weil die Eltern natürlich auch in belasteten Situationen kommen. Aber im Grunde geht es ja darum, dass wir uns das Leben miteinander so schön wie möglich machen. Ja, und das machen die Eltern dann und wir gucken, wie können wir es uns so schön wie möglich machen. Dann merken wir, Schule stört. Das ist schon mal doof irgendwie, ne? Manchmal stört auch die Kita, aber wir müssen ja auch irgendwie arbeiten. So, aber trotzdem die Zeit, die wir haben, die so schön wie möglich miteinander uns zu machen. Ja, und dann geht ganz viel Druck auch schon wieder raus aus dem System.
Gut.
Ja. Liebe Weiß ich Katja. Jetzt nicht, ob eure Fragen beantwortet sind, aber das...
Oh nein, wir haben noch so viele. Wir müssen dich erneut einladen.
Okay.
Das sehe ich schon. Wir müssen da nochmal ran, aber das machen wir dann ein andermal.
Ja, schön. Ich freue mich.
Vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du uns so viel Antworten gegeben hast. Ich hoffe, das ging allen, die hier zuhören, auch so, dass ihr mit Spannung mitgehört habt. Das haben nicht alle Kinder, aber viele haben welche. Manche wünschen sich welche, wie wir alle wissen.
Ja, und wir waren alle mal selbst Kinder.
Und wir
ne?
waren das alle selber Punkt. Mal. Ja, 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 ja. Beschäftigt genau. mich heute noch. Ja. Mhm. Mhm. Okay, ja, vielen Dank für diese schöne Folge, dass du hier warst. Und wir freuen uns wirklich sehr, wenn wir dich hier nochmal einladen dürfen demnächst.
Danke vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
Das war sehr wertvoll und für alle, die noch weitere Fragen an Katja haben und die wir hier dann beim nächsten Mal besprechen können, wenn wir dich dann wieder einladen, schreibt uns gerne wie immer an liebe@welt.de. Und beim nächsten Mal ist eigentlich ein verwandtes Thema darum, wie kann man denn schon früh eigentlich den richtigen Partner oder den falschen Partner identifizieren? Denn wir haben ja auch darüber gesprochen, da sitzt man da mit einem Partner oder einer Partnerin und fragt sich, wie konnten wir denn zusammenfinden, was sich dann auch im Familiensystem zeigt.
Ja, also.
Wir freuen uns und wie immer, alles Liebe.
Bis dahin.
Danke, tschüss.